Ja, willkommen beim Live-Chat und Live-Interview mit Jetzt TV. Wir können uns einfach ein bisschen Zeit nehmen, anzukommen und zu schauen, wo ist unsere Aufmerksamkeit? Wandert sie oder hat sie ein Zuhause? Meistens wandert unsere Aufmerksamkeit und wir denken nicht mal daran, dass sie überhaupt ein Zuhause haben könnte. Einfach hier gewahr sein, den Körper fühlen, den Sitz, auf dem wir sitzen, wenn wir sitzen. Vielleicht spüren wir die Füße auf dem Boden. Einfach den Körper mit einbeziehen in diesem Moment, in unsere Aufmerksamkeit. Und darüber hinaus unser eigenes Sein einbeziehen. Wir können schauen, wie das ist, wenn wir unser eigenes Sein, unser Bewusstsein mit einbeziehen in unsere Aufmerksamkeit, ob es möglich ist, dort zu ruhen und gleichzeitig des Körpers gewahr zu sein, des Kontakts, den unser Körper mit dem Stuhl hat, mit unseren Händen vielleicht oder Armen, die drauf liegen. In dem zu ruhen. Für diejenigen, die sich auf YouTube dazuschalten, ihr könnt gerne im Chat Fragen stellen. Und die, die auf Zoom sind, können natürlich direkt auch Fragen stellen. Und wenn es Zeiten gibt, in denen keine Fragen sind oder nicht gesprochen wird, können wir einfach schauen, wo ist unsere Aufmerksamkeit? Was ist unsere Gewohnheit? Meistens wandert sie wie ein Nomade durch die Welt. Ohne festes Zuhause. Wie wäre es, wenn sie mal eine kostengünstige Einzimmerwohnung nehmen würde, hier im eigenen Sein, im eigenen Selbst und dort ein paar Minuten sich ausruht von ihrem Wandern? Da schauen, wie ist das? Was bemerken wir, wenn sie zur Ruhe kommt? Ich zum Beispiel bemerke meinen Atem viel eher.
Möchtest du, dass wir einfach reinsprechen oder ist das?
Gerne, ihr könnt einfach reinsprechen. Ja, ich bin.
Bei mir ist es so, dass der Fokus sich weitet, also dass im Blick quasi alles ist. Und wenn ich nicht die Aufmerksamkeit auf mir selber habe, dann wandert der Blick auf scheinbar einzelne Gegenstände. Ja.
Genau, das ist interessant. Ne? Du sagst, der Fokus weitet sich. Und wenn der Blick nicht auf dem eigenen Selbst ist, dann wandert er zu irgendwelchen Gegenständen. Und Gegenstände nehmen wir mal Gedanken und Gefühle mit rein. Und genau. Wie ist das? Das ist auch meine Erfahrung. Und wie ist das für alle, wenn der Fokus sich weitet? Wie fühlt sich das an? Für euch einfach nur beobachten. Die Objekte sind ja immer noch sichtbar und hörbar. Bei mir ist es so, dass dann selbst mein Körper in diesem weiten Fokus auftaucht. Als Objekt. Wir können beobachten, ist es angenehm oder unangenehm, wenn der Fokus sich weitet, wenn unser Sein, unser eigenes Selbst mit in unsere Aufmerksamkeit einbeziehen und dort ruhen lassen. Wie erfahre ich diesen jetzigen Moment von dort aus, aus dieser Perspektive? Da gibt es kein richtig und kein falsch, das sind einfach nur unterschiedliche Perspektiven, die wir einnehmen können. Das Sein und das Bewusstsein und den Körper mit einbeziehend. Das ist eine Perspektive. Eine andere Perspektive ist es, alles zu vergessen und sich ausschließlich auf Objekte zu fokussieren. Beides mögliche Perspektiven, die wir als Menschen einnehmen können und von denen aus wir leben können. Was passiert mit den Gedanken, wenn wir mal diese Perspektive einnehmen? Das Sein mit einbeziehen, das Bewusstsein und den Körper und dort zu ruhen. Werden die schneller oder werden die langsamer?
Bei mir werden die langsamer, weil sie dann nicht mehr die Etikettierung im Außen vornehmen. Wohl aber finden dann schon noch Gedanken statt, aber die werden eher einfach nur wahrgenommen.
Schön, das ist eine wichtige Beobachtung. Ne? Also die Gedanken werden auch bei mir langsamer. Das heißt nicht, dass Gedanken nicht auftauchen. aber sie haben nicht diese Dominanz, dieses Gewicht, was sie sonst haben, wenn ich mich einzig auf die Gedanken fokussiere, sondern sie sind einfach etwas, das erscheint. Vielleicht ähnlich so wie Wolken, die im Himmel erscheinen. Ja. Natürlich kann ich im Gedanken nachgehen und beobachten, oh, wie geht's mir da? Und manchmal ist es auch so, dass ich im Gedanken nachgehen muss, weil ich etwas planen möchte oder so. Und die Gewohnheit ist, mit der ganzen Aufmerksamkeit dann in diese, auf diese mentale Ebene zu gehen. Ist es möglich, hier zu ruhen im Sein, Bewusstsein, den Körper mit einbeziehend und von dort aus zum Beispiel an den Gedanken nachzugehen und von dort aus zum Beispiel eine Frage zu stellen, weil um eine Frage zu stellen, da ist ja auch irgendwie ein Gedanke da. Das ist eine Einladung, dieses Experiment zu wagen, zu schauen, wie lebt sich da in diesem Moment von diesem Platz aus. Wie lebt sich in dieser Einzimmerwohnung, wenn die Aufmerksamkeit sich da zu Hause macht? Isabella hatte schon gesagt, da ist der Fokus ganz groß, also das ist ein ganz großes Zimmer.
Sobald eine Frage auftaucht, zieht sich dieser Fokus direkt zusammen, wie eine kleine Verkrampfung, fokussiert sich auf diesen Gedanken und dann gibt es ja die Fragen.
Ja, gute Beobachtung, Isabella. Ne? Und es ist auch wesentlich, dass der Fokus sich zusammenziehen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Faden durch ein Nadelöhr fädeln möchte, dann muss ich ganz fokussiert sein, sonst treffe ich das Nadelöhr nicht. Also das ist eine Notwendigkeit, zu fokussieren zu können. Aber es ist unsere Gewohnheit, auch wenn gar kein Nadelöhr da ist, so zu fokussieren. Wir können das üben. Ist es möglich, wenn ich eine Frage habe oder wenn ein Gedanke auftaucht, der geteilt werden will, bei mir zu bleiben, um diesen Ausdruck zu nehmen, im eigenen Sein zu ruhen und von dort aus zu fragen? Klar, es ist nicht unsere Gewohnheit. Unsere Gewohnheit ist, den Fokus ganz eng zu machen. Aber es ist einfach nur eine Frage, ist es möglich? Und das können wir experimentieren. Und auch wenn jemand in den Chat schreibt, zu schauen, ist es möglich, während ich schreibe, bei mir zu sein, im Bewusstsein oder das Bewusstsein mit einbeziehen und den Körper und auch den Kontakt zum Keyboard zum Beispiel, wenn ich schreibe. Wenn es möglich ist, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Gibt es da einen Unterschied zu der Gewohnheit, all diese Dinge zu vergessen, sich selbst zu vergessen und sich rein mit den erscheinenden Objekten zu befassen?
Also wenn ich bei mir bin, dann ist es eher so, dass das gesprochene Wort von alleine auftaucht. Also dann kann ich mir auch beim Sprechen zuhören, ohne zu wissen, wie der Satz enden wird oder was da rauskommt eigentlich.
Ja, das ist interessant. Das ist ein Unterschied, den ich auch wahrnehme, ne? Dass ich einfach die Dinge wahrnehme und jetzt höre ich mich und habe auch keine Ahnung, was da gesagt werden wird und höre selber zu, während gesprochen wird. Mit einem gewissen Abstand. Das ist, als ob ich ein Objekt bin, das in diesem Gewahrsein auftaucht.
Und andernfalls ist es so, wenn der Fokus sich verkrampft und in den Kopf geht oder in die Gedanken, dann kann es eben passieren, ach, macht die Frage überhaupt Sinn oder ist doch eigentlich blöd, du weißt doch, dass Fragen aus dem Verstand kommen und dann geht dieser ganze Zirkus, ja, wo man mittendrin ist im Meer der Gedanken förmlich. Ne?
Genau, da kommen all diese Bewertungen. Ne? In dem Moment, wo ich einzig mit dem Körper identifiziert bin, da kommen all diese Bewertungen, sehe ich gut genug aus ich könnte ja auch was Blödes sein und niemand würde mich mehr mögen und all diese Bewertungen. Während wenn wir der Raum sind, taucht dieser Körper genauso auf, aber da scheint irgendetwas in meiner Erfahrung viel, viel freier zu sein. Da scheint, da hat der Inhalt nicht mehr diese Ernsthaftigkeit. Oder wie du gesagt hast, dieses Verkrampftsein. Und das ist einzig meine Erfahrung. Und indem wir uns austauschen, merken wir, ah, wow, es geht auch anderen so. Vielleicht.
Die Helena hat eine Frage. Ich habe sie dir in den Chat kopiert.
Ich sehe sie noch nicht. Schau mal, ich schließe den Chatbot und öffne nochmal.
Sonst kann ich dir auch gerne vorlesen.
Ja, komischerweise sehe ich den Chat nicht. Du kannst sie gerne vorlesen, da ich sie nicht sehe. Ne?
Kein Problem. Die Helena schreibt, hallo Kevin, kannst du noch mal erklären, wie genau es gehen kann, die Aufmerksamkeit im Sein zu halten? Sind hilfreiche Schritte dahin, den Körper zu fühlen?
Gute Frage. Für mich ist es hilfreich. Der Körper ist viel greifbarer für viele als das Sein oder das Bewusstsein. Das sind eher vielleicht abstraktere Begriffe, während den Körper, den können wir tatsächlich fühlen. Wir fühlen den Sitz, auf dem wir sitzen. Wir haben da Kontakt. Das heißt, allein schon, wenn ich jetzt meinen Fokus, angenommen, ich nehme meinen Fokus nur auf diesen Kontakt, den ich spüre mit dem Sitz, und ich bleibe dabei, diesen Kontakt zum Sitz mit in meine Aufmerksamkeit einzubeziehen, in diesem Moment, wir sind es nicht gewohnt, so auf ein Objekt zu fokussieren. Wenn wir ein Faden durch eine Nadel dann fädeln, dann ist für einen kurzen Moment dieser Fokus da. Aber meistens wandert unser Fokus. Selbst wenn wir im Internet sind, weil so viel Bewegung da ist, Film oder Texte zu lesen ist, der wandert die ganze Zeit. Wir sind es nicht gewohnt, den Fokus auf eine Sache zu richten und wirklich dabei zu bleiben. Das heißt, der Körper kann für viele sehr hilfreich sein, überhaupt das Fokussieren zu üben. Es ist nicht umsonst, dass manche Traditionen, wie zum Beispiel im Buddhismus, der Atem als Fokusobjekt, als Meditationsobjekt gewählt wird. Weil jeder atmet, ob er jetzt tief atmet oder flach atmet, es ist möglich, den Atem zu beobachten. Das Einatmen und das Ausatmen. Wir können beobachten, was passiert, wenn wir uns für ein paar Momente diesen Atem mit in unsere Aufmerksamkeit einbeziehen. Wirklich uns darauf konzentrieren, den Atem nicht aus unserer Aufmerksamkeit dass der nicht verschwindet, dass wir ihn nicht vergessen. Und wenn wir merken, oh, jetzt habe ich ihn kurz vergessen, dann holen wir die Aufmerksamkeit zurück zum Atem. Ist es möglich, den Atem wahrzunehmen und gleichzeitig die Worte zu hören, die gesprochen werden? Das heißt, ich gebe einen Hauptfokus auf den Atem und genug Fokus auf die Worte, damit ich mitbekomme, was gesagt wird. Weil mehr Fokus braucht es nicht. Einfach nur, damit ich mitbekomme, was gesagt wird. Den restlichen Fokus kann ich auf den Atem richten. Und mit Übung ist es auch gleichzeitig möglich, den Kontakt zum Stuhl mit einzubeziehen. Aber es genügt zum Beispiel nur der Stuhl oder nur der Atem. Und etwas ist sich all dieser Dinge bewusst, der Worte, die gesprochen werden, des Kontakts zum Stuhl, dass ein- und ausgeatmet wird und der Körper sich bewegt, der Bauch und der Brustkorb. Und dieses Etwas, was sich all dieser Dinge bewusst ist, in dem all diese Dinge auftauchen, wie ist es, das mit einzubeziehen? Und wenn es zu viel ist, zu viele Dinge, auf die ich achten soll, oder dann minimiere ich das und suche das raus, was mir am leichtesten fällt. Also um die Frage Elena nochmal zu beantworten, also der Körper, bei mir ist es so, ist eine große Hilfestellung. Wenn ich meinen Körper vergesse, dann bin ich meistens mental unterwegs und das ist weder für mich angenehm noch für meine Mitmenschen.
Die Helena schreibt gerade was. Ja, Sitzhöcker, Atem, Worte geht. Danke, das hilft mir.
Genau, Helena, du sprichst die Sitzhöcker an. Wenn wir uns auf dem Stuhl so hin und her bewegen, dann spüren wir die Knochen, die Sitzhöcker. Unsere Knochen sind, glaube ich, das Härteste, was wir im Körper haben. Das heißt, wenn wir uns nicht spüren und wir klopfen uns ab, zum Beispiel, so dass wir die Knochen fühlen, ne, die Beine oder so, dann spüren wir uns. Also dann, die Knochen sind also eine gute Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, diese Zöcker. Danke für die Erinnerung. Wenn gerade nicht gesprochen wird, dann ist es eine gute Möglichkeit, einfach zu ruhen, sein zu ruhen, das Bewusstsein mit einzubeziehen. Und was immer vom Körper einfach fällt, mit einzubeziehen. Für manche Menschen ist es sehr schwierig, den Körper mit einzubeziehen. Und manchmal sind externe Objekte in so einem Fall hilfreich. Die sind natürlich nicht immer gegenwärtig, aber wenn zum Beispiel eine Pflanze im Zimmer ist, dann kann ich mit meiner Aufmerksamkeit dort ruhen und zur Ruhe kommen. Und für mich sind Bäume sehr hilfreich. Wenn ich einen Baum sehe, dann bin ich sehr schnell geerdet und fühle meine Kraft, meine innere Kraft. Also mein Leib ist wie der Baumstamm dann. Und ich brauche nicht mal einen Baum vor mir haben. Jetzt ist es dunkel, jetzt sehe ich nicht zum Fenster raus. Ich kann mir einfach einen Baum vorstellen. Und das genügt, so eine kleine Vorstellung. Genügt, dass ich mich richtig im Körper verkörper. Was auch immer für dich hilfreich ist, zur Ruhe zu kommen, dass die Gedanken, du siehst ja, ob die Richtung gut ist, die Gedanken beruhigen sich. Etwas kommt zur Ruhe. Es entsteht Raum. Ist es möglich, von so einem Ruheplatz aus sein Leben zu gestalten? Jetzt sitzen wir vor einem Bildschirm und wir sitzen und sind recht inaktiv, da fällt es leichter. Ist es möglich, diesen Fokus bei sich selbst, beim eigenen Sein zu belassen? Während wir gehen, zum Beispiel, während wir in die Küche gehen oder unseren Alltag gestalten. Es ist nicht unsere Gewohnheit, das heißt, wir werden immer wieder leicht in die alte Gewohnheit fallen und uns selbst vergessen. Aber die Frage ist, ist es möglich? Das kann man nur machen, indem wir zum Beispiel aufstehen, nachher schauen, ist es möglich, für ein paar Momente diese Aufmerksamkeit beizubehalten. Auch wenn ich den Bildschirm verlasse und mache, was auch immer angesagt ist, Zähne putzen oder. Weil wir haben ja ein unmittelbares Feedback. Ist das eine Wohltat? Dann könnte ich mich selbst dazu einladen, mein Leben als Wohltat zu leben. Wenn es nicht angenehm ist, dann vergesst es und geht auf einen anderen Kanal.
Hallo Kevin. Jetzt höre ich dich gerade gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum.
Weil ich mein Mikro ausgeschaltet hatte.
Hallo. Alle zusammen. Ja, also bei mir ist es so, dass das Fokussieren auf mich selbst, das klappt ganz gut. Und wenn ich dann mit dem Fokus noch den Raum mit dazu nehme, habe ich so das Gefühl, dass ich mich verliere. Dann ist es so ein bisschen so, als würde sich die Person auflösen. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, ob du da noch eine Idee für mich hast.
Gute Frage. Du kannst einfach experimentieren. Manchmal ist es keine gute Idee, wenn du dich verlierst, wenn du irgendwie gefordert bist auf der Arbeit und du musst, ja. Aber du kannst einfach experimentieren, wie das ist für dich. Ich meine, vielleicht ist es ja gar nichts Schlechtes, du sagtest ja, wenn du auf dich selbst, also das fällt dir leicht, die Aufmerksamkeit auf dich selbst zu richten. Und wenn du den Raum dazu nimmst, dann verlierst du dich. Es ist dieses Selbst, auf das du die Aufmerksamkeit gerichtet hast, das verloren geht.
Ich würde eher sagen, das ist die Person. Also die wird dann so ein bisschen wie so durchlässig oder als würde die sich so weiten und dann sich so im Raum verlieren.
So. Ja, und dann kannst du untersuchen, ist das angenehm, ist es unangenehm, vielleicht ist es ungewohnt. Das bedeutet einfach nur, dass es ungewohnt ist. Schauen, ist es möglich, ein paar Momente so zu leben. Ja? Ne, weil in dem Moment, wenn du auf eine bestimmte Art gefordert bist, dann wird deine Aufmerksamkeit zu dem gehen, was dich fordert. Ne? Und dann ändert sich der Fokus sowieso etwas. Ne? Meine, viele Menschen sprechen davon, dass das Ich verschwindet. Ja, das hat diese Dimension. Wenn's hier still wird und hier weit wird, dann könnte man sagen, ruht es sich zumindest. Ja, das kann ja sehr angenehm sein, wenn das Ich ruht. Eine Pause macht, wie ein Tiefschlaf. Da ist es ja auch sehr angenehm, ne? Wenn das Ich ruht. Im Tiefschlaf sind wir keines Ichs und keines Körpers bewusst. Doch wachen wir auf und sagen, ich habe gut geschlafen oder ich hätte noch besser schlafen können. Einfach zu experimentieren, ne? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das Einzige ist, ich meine, es gibt sowas wie, das sich Dissoziation nennt. Das klingt aber nicht für mich so, als ob das ist, was du beschreibst. Dissoziation passiert, wenn wir zum Beispiel überfordert sind mit einer Situation. In der Wildnis ein Tier, das gerade zur Beute wird von einem anderen, von einem Raubtier. Und das weiß, es kann nicht mehr entkommen, weil es fest im Griff des Beutetiers ist oder es hat. Das wird dann dissoziieren, damit es möglichst wenig Schmerz mitbekommt und möglichst wenig mitbekommt von dem, was da jetzt gerade passiert. Das ist was ganz Natürliches, was passiert, wenn wir völlig überfordert sind. Dann kapseln wir uns ab von dem, was gerade geschieht, sodass wir überleben können, sodass wir das aushalten können. Wenn wir merken, dass wir dissoziieren, dann ist es gut, irgendwie auf jeden Fall den Körper mit einzubeziehen. Ja, um hier zu sein, ne? Uns zu berühren, zu merken, okay, ja, ich fühle mich, ne? Und ansonsten können wir experimentieren. Das ist einfach, wenn der Körper und das Ich nicht so einen großen Platz einnimmt. Und dir selbst zu vertrauen.
Ist das bei dir dann so gewesen, dass das nach einer, ich sag mal, nach einer Weile Übung oder Praxis so eine Art Gewohnheit geworden ist? Und dann ja einfach das selbstverständlich ist, dass ein Teil jetzt immer bei der Aufmerksamkeit bei deinem Selbst ruht, oder wie ist das gewesen?
Gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich vor über 20 Jahren zum ersten Mal in den Satsang gegangen bin. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe kein Wort verstanden, was da gesprochen wurde. Das war für mich wie eine Fremdsprache. Aber meine Gedanken sind zur Ruhe gekommen. Und ich bin zur Ruhe gekommen. Und das empfand ich als sehr, sehr angenehm. Und es hat nach dem Satsang vielleicht bestimmten Zeitraum angehalten, sei es Minuten oder sei es Stunden oder manchmal auch Tage. Und dann tauchte wieder die gewohnte Perspektive auf, ich bin dieser Körper und da draußen ist diese Welt, also dieser enge Blick. Und ich habe gemerkt, wann immer ich in Satsang gehe, egal wie aufgewühlt ich war, egal was da für Gedanken waren, innerhalb von kürzester Zeit hat sich mein System beruhigt. Sodass ich gern in Satsang gegangen bin, wenn jemand gekommen ist und der hat 3 Satsangs am Tag in meiner Nähe gegeben, dann habe ich 2 oder 3 davon an denen teilgenommen und habe dann gemerkt, dass auch wenn ich mal eine Woche bei jemandem war oder 2 Wochen, wie das ist, wenn ich über einen längeren Zeitraum, also über eine Woche oder 2 Wochen oder noch mehr, weil das danach anhält, wie das ist, still zu sein, sodass da ein Hunger, ein Durst nach dieser Stille auftauchte. Eine richtige Sehnsucht danach, dass mich immer wieder zu dieser Stille gezogen hat, die ich anfangs primär im Außen erlebt habe, wenn ich irgendwo hingegangen bin, zu jemandem, der selbst in sich geruht hat. Und irgendwann war es dann so, dass das recht unverhofft und ganz plötzlich, ich hatte dann Phasen, wo ich nicht im Satsang war und das ein paar Wochen lang angehalten hat. Aber das erst nach vielen, vielen Jahren. Und dann gab es manchmal eine Phase, wo das sogar ein paar Monate angehalten hat. Und ich gedacht habe, oh wow, das ist stabil. Wie cool ist das? Und das ging auch wieder vorbei. Und irgendwann aus dem Nichts heraus ist es dann tatsächlich stabil geworden. Ich kann nicht behaupten, dass ich geübt hätte, so wie ich das vorschlage, weil es einfach passiert ist. Aber ich habe diese Situation gesucht. Wie jemand, der verdurstet und nach Wasser sucht. Und wenn ich nicht im Satsang war, dann habe ich von Leuten gelesen, die darüber geschrieben haben oder darüber berichtet haben. Und auch das hat mir sehr geholfen. Weil wenn wir das mal kennen, dann haben wir den Geschmack davon, wie das ist zu ruhen, wie das ist zu sein. Wenn wir das ein paar Mal erlebt haben oder auch nur einmal, wie kostbar das ist, einfach zu ruhen und dass es möglich ist, trotzdem zu leben, lebendig zu sein. Wir müssen nicht die Augen schließen und uns zurückziehen, sondern wir können jetzt gemeinsam hier ruhen. Dann bedarf es letztendlich nur immer wieder eine Erinnerung. Ah ja, das ist möglich in dem. Und das ist leichter möglich, wenn jemand da ist, der selbst ruht. Dann ist eine lebendige Einladung, könnte man sagen. Auch wenn die Person spricht. Sodass, wenn ich ganz akkurat bin, ich sagen müsste, es ist ein Mysterium, wie das geschieht. Ja. Es ist nicht wirklich, ich kann es nicht wirklich erklären. Außer, dass dieses Interesse wohl doch eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt. Je größer das Interesse, umso eher scheint es mir, dass ich zur Ruhe komme. Und auch da gibt es Ausnahmen, wo Menschen, die überhaupt dieses Interesse nie hatten, plötzlich unverhofft von einem Moment auf den anderen diesen Perspektivenwechsel erlebt haben und der auch angehalten hat. Auch das gibt es. Jetzt sehe ich im Chat tatsächlich etwas.
Ja, ich habe dir die andere Frage nicht geschickt. Es war versehentlich eine Direktnachricht an Devasetu. Deshalb hast du die nicht gesehen.
Ah, gut.
Nur zur Info.
Willst okay. Genau, NMG schreibt, wie kann man eingekapselte Emotionen befreien? Gut, ich bin mir gar nicht sicher, was eingekapselte Emotionen sind. Ich meine, Gefühle, Emotionen. Emotionen heißt ja, da bewegt sich was, glaube ich. Tauchen auf. Ungefragterweise. Und wenn ich mich von etwas befreien will, was auftaucht, dann habe ich plötzlich eine Arbeit. Die anstrengend sein könnte, weil da ist was aufgetaucht und das will ich jetzt loswerden. Ich will mich jetzt befreien. Das heißt, ich würde schauen, ist es möglich, einfach nur der Raum zu sein, erst einmal für das, was auftaucht? Ja? Ich kann einfach den Körper spüren, wenn das Gefühl körperlich wahrnehmbar ist und beobachten, wie fühlt sich das an? Und wo? Und ist es konstant oder verändert sich das? Also, wir sind sowieso der Raum, in dem das auftaucht. Wenn wir das vergessen, dann wird das, was auftaucht, vor allem wenn es unangenehm ist, wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, dann nimmt das unsere ganze Aufmerksamkeit. Weil natürlich möchten wir gern, dass sich die Dinge angenehm anfühlen. Das ist aber nicht immer so. Ist es möglich, einfach nur der Raum zu sein? Erst einmal, bevor ich anfange, irgendeine Strategie zu entwickeln, wie kann ich etwas loswerden? Der Raum zu sein und zu sagen, hallo Emotion. Ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich fühle dich. Im Deutschen heißt, also für mich ist Emotion und Gefühl das Gleiche. Manche Leute unterscheiden, das ist auch okay, aber ich benutze das als den gleichen Ausdruck. Da steckt ja schon das Wort Fühl drin. Gefühl, im Englischen auch Feeling. Und du kannst mal schauen, ist es möglich, einfach der Bewusstseinsraum zu sein, in deinem Sein ruhend, dein Körper einbeziehend, das Gefühl mit einzubeziehen, in deine Wahrnehmung. Und zu schauen, wie ist das, wenn ich nicht gleich irgendwie in der Tätigkeit gerade um das loszuwerden, sondern ist es möglich für mich, hier zu sein und das, was ist, das, was sich zeigt, praktisch die Arme aufzuhalten, dafür zu sagen, es ist vielleicht die entgegengesetzte Haltung, es ist zu sagen, willkommen, auch wenn du dich ziemlich doof anfühlst. Ja. Oder unangenehm. Anstatt, oh, bleib mir bloß vom Hals. Dann habe ich das Gefühl, plus diese Bewegung, bleib mir bloß vom Hals, geh weg. Dann habe ich beides. Und so habe ich nur ich Ruhe im Sein und da ist dieses Gefühl. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Art die Gefühle sind. Angst hat eine andere Qualität als Traurigkeit zum Beispiel. Und wenn ich Angst habe, dann ist es gut zu schauen, also wenn sie nicht unmittelbar zu einer Reaktion aufruft, weil da jetzt ein Laster vorbeifährt, das mir Angst macht, wenn ich gehe aus dem Weg oder zu schauen, ist es möglich, mein Nervensystem zu beruhigen in diesem Moment? Wieder wird Aufmerksamkeit der Schlüssel sein. Ja, wieder. Du kannst genau dasselbe Experiment machen. Körper mit einbeziehen. Sein mit einbeziehen. Bewusstsein mit einbeziehen. Und das Gefühl, beispielsweise die Angst nicht wegzudrücken und zu schauen, ändert sich unmittelbar in diesem Moment die Qualität dieses Gefühls. Spätestens im Tiefschlaf bin ich mir dieses Gefühls nicht mehr bewusst. Spätestens da kann ich nicht mehr von einem eingekapselten Gefühl reden. Also wenn wir die Weite sind und unser Fokus auf das Sein ist, dann werden wir feststellen, dass die Gefühle, die Emotionen sich verändern. Und das ist schon mal sehr beruhigend. Wenn ich Schmerzen habe, dann fühlt sich das unangenehm an. Wenn ich aber merke, dass der Schmerz mal mehr und mal weniger wird, dann ist es sehr beruhigend für mich, vor allem wenn es dann weniger wird. Ja? Weil ich sehe, das ist etwas, was sich verändert. Das ist nicht starr und eingekapselt, auch wenn es sich manchmal so anfühlen kann. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Emotionen als ein Objekt nehmen und ich versuche, ein Objekt zu befreien, dann kann ich mein ganzes Leben damit verbringen, versuchen, irgendwelche Objekte zu befreien. Das ist natürlich eine Möglichkeit, so voranzugehen. Es tauchen unangenehme Dinge auf und ich muss mich davon befreien. Ich war nie erfolgreich damit. Zu versuchen, mein Umfeld so zu verändern, damit es wirklich 100% passt für mich. Es ist mir manchmal vielleicht für einen Moment gelungen. Und dann kommt irgendetwas, was ich nicht gesehen habe und die ganze Situation ist anders. Viel einfacher ist es, selbst frei zu sein, in diesem Sein zu ruhen, als das Bewusstsein zu leben, in dem diese Dinge auftauchen. Dann kann ich die Dinge, die auftauchen, in Ruhe lassen, frei sein, die Dinge in Ruhe lassen, außer es ist offensichtlich, es gibt irgendwas zu tun, wenn ich merke, dass ich Schmerzen habe und die Ursache offensichtlich ist, weil ich den Herd angerührt habe oder was. Also, ne? Da ist offensichtlich dann eine Handlung angesagt, vielleicht eine Heilsalbe auf die Hand zu tun und ruhig zu halten und so weiter. Aber es ist leichter, selbst frei zu sein. Freiheit bedeutet letztendlich frei von dem, was kommt und geht. Das, was kommt und geht, das macht sowieso, was es will. Das heißt, wenn ich dein Wort befreien nehme, dann, wenn du deinen Fokus darauf richtest, selbst frei zu sein und dann durch das Sein, das heißt ja schon frei zu sein, ne? Einfach zu sein und zu schauen, für mich ist das frei. Wenn ich ruhen kann, egal was ist, egal in welcher Situation ich bin, durch Übung oder dadurch, dass mir dieses Geschenk gegeben wird, dann kann ich umso leichter mit dem umgehen, was mir passiert und umso leichter merken, oh, eine bestimmte Sache mache ich nicht, weil sie mir nicht gut tut. Wir werden viel sensibler, viel empfindlicher, wenn wir ruhen. Narisma schreibt, ich habe große Angst. Ja, Angst ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Und einfach zu schauen, ist es möglich, erst einmal möglich, quasi der Container zu sein, der Raum zu sein, der Bewusstseinsraum zu sein, in dem diese Angst auftaucht. Wie fühlt sich das von dort aus an? Macht es qualitativ einen Unterschied? Ohne zu versuchen, irgendwas wegzudrücken, einfach nur zu beobachten und der Raum zu sein für das, was auftaucht. Auch wenn es unangenehm ist, zu untersuchen, ist die Angst leichter zu halten als der Raum oder leichter, wenn ich das alles vergesse. Kostbar, glaube ich, schreibt, mir hilft es, wenn ich in diesem Sein-Empfinden bin, dass ich weiß, dass ich kein Ich im Körper, der auftaucht, befinden kann. Es auch keinen anderen Ichs bei anderen gibt, ist das bei dir auch so? Bei mir ist es so, dass wenn ich im Sein ruhe, könnte das so sagen, dass das Ich, also dann ist es einfach still, dann ist auch das Ich still. Und diese Stille, die genieße ich, die ist kostbar, die ist für mich das Kostbarste. Ob das Ich jetzt ganz weg ist oder andere Leute Ichs haben, oder das ist für mich, wenn ich ruhe, völlig unbedeutend. Meine tatsächliche Erfahrung ist, dass im Wachzustand taucht eine Welt auf und etwas, was mit diesem Körper identifiziert ist. Dieses Etwas, das nennen wir auch Ich. Weil wenn ich nicht mit diesem Körper identifiziert wäre, dann würde ich mich nicht um diesen Körper kümmern. Ich würde nicht diese Zähne putzen oder den Körper füttern, wenn er hungrig wird. Also hier ist es so, dass es ist nicht anders für mich im Sein ruht, als für jemand, der nicht im Sein ruht. Da ist eine Identifikation von etwas, was wir Ich nennen, mit dem Körper. Der einzige Unterschied, wenn mein Fokus nicht einzig auf diesem Körper ist, sondern primär beim Sein und beim Bewusstsein, dann bin ich letztendlich mit diesem Bewusstsein identifiziert und der Körper taucht in diesem Bewusstsein auf und die Identifikation mit dem Körper taucht in diesem Bewusstsein auf. Also da ist, während jemand, der nicht mit dem Bewusstsein identifiziert ist, der hat einzig und allein die Identifikation des Körpers. Ja? Ich wiederhole das nochmal, weil das meistens nicht so geschildert wird. Meine Erfahrung ist, da bleibt im Wachzustand auch bei jemandem, also ich kann nur von mir reden, der in sich selbst ruht, da bleibt eine Identifikation mit dem Körper. Sonst wäre ein Überleben dieses Körpers nicht möglich. Gleichzeitig im Wissen, dass ich das bin, in dem der Körper auftaucht und nicht der Körper selbst.
Braucht es denn in der Identifikation mit dem Körper, um ihn gut zu versorgen? Oder geschieht es nicht aus dem Sein heraus dann sogar viel besser von alleine?
Gute Frage, Isabella. Ich muss selbst schauen. Wenn wir uns den Tiefschlaf anschauen, ne, wo wirklich keine Identifikation mit dem Körper ist, da versorgt sich der Körper quasi selbst. Ja? Er atmet von alleine, das tut er im Wachzustand genauso. Er reguliert sich, er nutzt die die Ruhepause, dass da keine Nahrungsmittel nachgefüttert werden, um zu eliminieren, um sich zu reinigen. Alle Organe funktionieren, alle Organe haben eine bestimmte Zeit, wo sie auf Höchsttouren laufen. Das heißt, wir können im Tiefschlaf sehen, das meiste läuft tatsächlich von alleine. Was beispielsweise nicht von alleine läuft im Tiefschlaf oder ist die Nahrungsaufnahme mit Essen. Es läuft eine Energieaufnahme, durch Luft, aber nicht mit Essen. Und manche Tiere nutzen das, dass man so leben kann, zumindest überleben kann. Und so gibt es Bären, die mehrere Monate lang im Winterschlaf sind und alles fährt ganz runter, aber Überleben ist gesichert. Ohne dass da ein Ich ist, das mit diesem ganzen Körper, diesen Prozessen identifiziert ist. Das ist schon mal ganz wesentlich zu sehen, dass die ganze Show auch ohne ein Ich-Bewusstsein geschehen kann. Im Wachzustand fühle ich Hunger, genauso wie wenn ich Angst fühle oder irgendein Gefühl fühle. Das fühle ich einfach hier in diesem System. Und wenn ich Hunger habe, dann füttere ich mich und nicht meinen Nachbarn. Ja, weil es ist klar, dieser Körper gibt die Information, ich bräuchte jetzt was. Ja. Das ist eine Identifikation, die ganz natürlich passiert, weil wenn das nicht passieren würde, dann würde ich im Wachzustand viel Energie verbrauchen und könnte die nicht adäquat ersetzen. Also diese Identifikation ist natürlich, sie passiert ganz natürlich. Ich brauche mich mit ihr gar nicht anlegen. Es genügt, der Bewusstseinsraum zu sehen, zu sein, in dem dieses ganze Spiel von alleine passiert. Dort zu ruhen, hat das Leben eine ganz andere Qualität, als wenn ich das vergesse und ich bin einzig mit diesem Körper-Geist-System identifiziert. Das fühlt sich sehr eng an, sehr anstrengend. Ich muss irgendwas tun, wo in Wirklichkeit von der Perspektive zumindest das meins so aussieht, als würde es einfach von alleine passieren. Da muss ich mich nicht so drum kümmern. Kann er einfach schauen, fühlt sich das jetzt stimmig an? Wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich ja ein Instrument, das mir sagt, ja, das fühlt sich gut an. So wie wenn ich etwas probiere. Ich probiere was, oh, das schmeckt ganz furchtbar, das gärt ja schon, das ist alt oder, ne? Dann fühlt sich das nicht stimmig an. Ich habe sofort die Information im Mund. Diese Nahrung ist viel zu alt, die isst du besser nicht, dann wirst du wahrscheinlich krank von. Fühlt sich nicht stimmig an, vergiss es. Ja. Hier ruht. Das können wir herausfinden, indem wir das testen immer wieder. Wie ist das Leben von hier? Gefällt uns das? Dann suchen wir diese Erinnerung. Kaspar schreibt, ja, so ähnlich fühle ich es dann auch. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Und das ist wirklich eine gute Frage, weil da gibt es viele Worte über ein Ich, das dann selbst Ramana Maharshi hat oft gesagt, davon gesprochen, dass das Ich sozusagen einen endgültigen Tod stirbt. Und ich habe mich oft gefragt, was meinst du, lieber Ramana? Bei mir ist das nicht so. Bis ich irgendwann entdeckt habe, dass er es auch anders ausgedrückt hat. Und da konnte ich dann sagen, ja, das ist auch genau, das ist meine Erfahrung. Genauso hat er es ausgedrückt. Aus der Erinnerung jetzt, wer es nachlesen will, das ist zu finden in den Forti, ist ja egal. Die 40 Verse, die er selbst geschrieben hat, für einen Erwachten und für einen Nicht-Erwachten ist es genau gleich. Es erscheint eine Welt, es erscheint ein Körper und es erscheint ein Ich im Wachzustand, das mit diesem Körper identifiziert ist. Das ist bei beiden gleich. Der einzige Unterschied beim Erwachten ist, dass er benutzt den Begriff mit dem eigenen Selbst oder mit dem Selbst, er sagt nicht einmal das eigene, mit dem Selbst identifiziert ist oder im Abide in the Self, im Selbst sich aufhält. Ich sag Ruhe. Das Bewusstsein sein als das Bewusstsein hier Moment für Moment präsent sein. Taucht diese kleine Identifikation mit dem Körper auf, die fürs Überleben wesentlich ist, wird aber nichts. Nur ein Bruchteil so ernst genommen, wie wenn man das vergisst. Nur mit dem identifiziert ist. Das ist ein ganz großes Missverständnis und viele Menschen warten drauf, dass das Ich endlich verschwindet. Ihr könnt lange warten am Tiefschlaf, ja, natürlich. Also das ist meine Erfahrung. Ne? Und bin dir dankbar, Kostbar, dass du diese Frage aufbringst. Und das große Geschenk, wenn wir diese Dinge klarer und klarer artikulieren können, ja, dann, und wenn spirituelle Lehrer das klarer artikulieren können, dann leisten sie einen Beitrag zur Selbstermächtigung, ja, sodass diejenigen, die das hören, selbstermächtigt sind und sehen können, es genügt, in diesem Sein zu ruhen. Es genügt, sich dieses Bewusstseins gewahr zu sein, in dem alles auftaucht. Darüber hinaus braucht es keine besonderen weiteren Erfahrungen. Weder Eins-Erfahrungen noch ich-verschwindende Erfahrungen. Das ist alles, wenn es still ist hier, was braucht es da noch? Selbst wenn Angst in der Stille auftaucht, ja. Und wenn jemand jetzt Angst im Alltag hat und Panikattacken hat, dann ist es sicherlich ratsam, sich Hilfe zu nehmen, wo jemand, ein geschulter Therapeut, die auf einer 1:1 betreuen kann und ihr helfen kann, derart extreme Angstzustände zu regulieren.
Dein Mikro an, Kevin.
Danke, Isabella Kospa schreibt, aber es gibt keinen Handelnden und keinen Schuldigen, nicht wahr? Weil das Ich ja auch nur aus der Konditionierung entstanden ist, oder? Also wir können sehen, dass es im Tiefschlaf keinen Handelnden gibt. Und keinen Schuldigen. Das heißt also, der Handelnde und der Schuldige oder der, der sich schuldig fühlt, ist etwas, was komplett umgeht, weil er nicht in allen drei Zuständen da ist, im Wachzustand, im Traumzustand und im Tiefschlaf. Das ist also etwas, was kommt und geht. Wenn jemand sagt, es gibt keinen Handelnden, oder es gibt kein Ich. Oder was wird noch gesagt? Nehmen wir einfach mal die zwei. Dann kann ich insofern zustimmen, als dass es kein dauerhaft Handelnden gibt und kein dauerhaftes Ich gibt. Weil in meiner Erfahrung im Tiefschlaf weder der eine, das Ich, noch der Handelnde auftauchen. Die Inder in ihrer Tradition nennen die Realität das, was nicht kommt und was nicht geht. In unserer Gesellschaft definieren wir Realität anders. Wir bezeichnen Realität das, was im Wachzustand passiert. Das, was im Traumzustand passiert, nennen wir Traum. Das ist keine Realität nach unserer Definition in unserer Gesellschaft. Für den Inder, für die alte indische philosophische Tradition ist Realität ausschließlich das, was nicht kommt und geht. In meiner Erfahrung ist es das, was im Wachzustand da ist und sich des Wachzustands bewusst ist. Das, was im Traumzustand da ist, wo ich mich später weiß, ich habe geträumt, aber was da. Und das, was im Tiefschlaf präsent ist, wo ich auch im Wachzustand weiß, ich habe tief geschlafen. Da war ein Ich da, das tief geschlafen hat. Das ist in allen drei Zuständen da. Die Zustände selbst kommen und gehen. Der Handelnde erscheint im Wachzustand und im Traumzustand, aber nicht im Tiefschlaf. Deswegen sagt der Inder in seiner jahrtausendalten Tradition, es gibt keinen Handelnden. Damit meint er, es gibt keinen Handelnden, der dauerhaft da ist. Das ist ganz wichtig und wird leider falsch verstanden, auch von vielen Lehrern. Und es gibt keinen, der sich dauerhaft schuldig fühlt. Nur insofern gibt es den nicht. Weil der Inder sagt, das, was nicht dauerhaft ist, das gibt es auch nicht. Das ist eine Erscheinung. Das ist eine legitime Betrachtungsweise. Deswegen sagt der Weise, Ruhe in dem, was nicht kommt und geht. Das, was in allen drei Zuständen da ist, was man nicht benennen kann. Ich benenne es trotzdem und sage, dein Sein, dein Bewusstsein, weil das in die richtige Richtung zeigt, das ermöglicht es dir, eine Ahnung zu haben, eine direkte Erfahrung und zu wissen, wenn ich da ruhe, wie fühlt sich das an? Das heißt, auch ein Erwachter erlebt sich als derjenige, der spazieren geht, wenn er spazieren geht. Bei mir ist es so. Und in der Hinsicht könnte ich sagen, ich bin der Handelnde. Also ich erlebe mich als derjenige, der jetzt hier spricht. Als Bewusstsein ist die Erfahrung aber, dass all das auftaucht im Bewusstsein. Also auch dieses Erlebende, dass ich derjenige bin, der spricht. Das ist meine Erfahrung. Und ich glaube, dass das für viele Menschen eine große Erleichterung sein könnte, weil sie selbst prüfen können, was ich, wie ist es bei mir. Wenn mir verkauft wird, die Idee, dass es einen Zustand gibt, den es nicht gibt, dann werde ich mein Leben lang danach mich sehnen, einen Zustand zu erlangen, der nicht zu erlangen ist. Über das zu sprechen, was in allen drei Zuständen da ist, ist fast nicht möglich. Deswegen sagt es Tao, das, was du zum Tao sagen kannst, ist nicht das Tao. Dennoch, wenn jemand das Tao entdeckt hat und ist, wird er in der Regel drüber sprechen, wenn sich andere dafür interessieren. Und wann immer wir Sprache benutzen, was ein limitiertes Werkzeug ist, wird es zu Missverständnissen kommen. Wird es zu Missverständnissen kommen, Punkt. Ja, das ist, was ich im Moment dazu sagen kann, Kospa. Der Handelnde kommt und geht. Und aus der indischen Perspektive existiert er nicht. Aus der Art und Weise, wie wir unsere Sprache gestalten, existiert er im Wachzustand und im Traumzustand. Im Wachzustand ist er mit diesem Wachkörper identifiziert. Im Traumzustand ist er mit einem ganz anderen Körper identifiziert, der eine Imagination ist. Wie cool ist das denn? Hey, Mensch zu sein ist absolut genial. Sich das mal anzuschauen, was da spielt. Ich will es das erklären. und mit einer gewissen Distanz betrachtet, wenn ich im Wachzustand bin, dann kann ich sagen, der Handelnde, der im Traum handelt, existiert nicht, ja? Weil ich weiß, das habe ich mir alles nur ausgedacht. Wenn ich täglich so eine Erfahrung mache, ja, dann ist es nicht absurd, das zumindest in deine Betrachtungsmöglichkeit mit einzubeziehen, dass es im Wachzustand nicht viel anders sein könnte. Das tatsächliche Erleben, aber wenn du mitten im Traum bist, ist, das bin ich, ich kenne nichts anderes. Du wachst auf und du hast einen Herzschlag, weil du irgendwie von jemandem verfolgt wurdest. Das fühlt sich sehr real an. Und genauso fühlt sich der Wachzustand sehr real an, ob du erwacht bist oder nicht. Von hier aus betrachtet, kannst du da etwas humorvoller mit umgehen, als von hier aus betrachtet. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied. Kaspar schreibt, Dankeschön, Kevin, gerne geschehen.
Kevin, ich möchte dich noch mal was fragen zu dem Handelnden. Es sind jetzt keine Fragen auf YouTube. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Gedanken von alleine auftauchen. Also es gibt ja auch den Satz, du bist nicht der Denker deiner Gedanken. Genau so nehme ich das auch wahr. Und da könnte man ja dann schlussfolgern, wenn der Denker nicht da ist, dann gibt es natürlich auch keinen Handelnden oder Schuldigen und so weiter. Ne? Das stimmt aber mit deiner Sicht, soweit ich dich verstanden habe, schon überein, oder?
Das stimmt überein, weil in dem Moment, wo es hier still ist, ja, und ich mit dieser Stille identifiziert bin, könnte man sagen, obwohl es einfach nur still ist, ja. Also zumindest kann man sagen, weil ich kann ja nicht sagen, der Handelnde existiert nicht, aber ich kann sagen, der ist ziemlich still, also der ruht. Ja, das kann ich sagen. Ja. Aber zu sagen, etwas existiert nicht. Schau, wenn ich meinen Schlüssel nicht finden kann, wenn ich den Handelnden nicht finden kann, dann kann ich ihn nicht finden in diesem Moment, ne? Wenn ich meinen Schlüssel nicht finden kann, dann wäre es ein Trugschluss zu sagen, der Schlüssel existiert nicht, nur weil ich ihn nicht finden kann. Wie will ich denn den Beweis liefern, dass der Handelnde nicht existiert? Aber in meiner direkten Erfahrung kenne ich im Wachzustand Momente, wo er nicht existiert und im Tiefschlaf ebenfalls. Ich bevorzuge zu sagen, er ruht. Das Ich ruht oder der Handelnde ruht und der Schuldige. Wenn ich keine Schuld empfinde oder jemanden beschuldige, dann ruht der Schuldige oder der beschuldigt. Er kann aber im nächsten Moment wieder auftauchen, erfahrungsgemäß. Ja? Deswegen versuche ich sehr akkurat zu sein mit meiner Sprache und nicht zu behaupten, etwas gäbe es nicht, nur weil ich es nicht finden kann oder weil es nicht. Also wesentlich ist dieses, es ist eine Identifikation mit dem Körper. Ja? Ich bin manchmal zu Handlungen aufgefordert durch das Leben. So sprechen wir und so fühlt sich das an. Wenn mir kalt wird, dann schaue ich, habe ich einen Pulli oder was und ich ziehe ihn über. Und es ist völlig legitim, das als den Handelnden zu beschreiben. Als das Sein ruht, in Stille ruht, kann man sagen, das passiert einfach nur. Ja? Aber von hier aus jemandem zu sagen, es gibt kein Handeln, wenn er selbst das Gefühl hat, ich ziehe aber den Pulli drüber, führt aller Wahrscheinlichkeit zu Missverständnissen, die ich nicht fortsetzen will, diese Art von Missverständnis. Ich differenziere zwischen, es ruht und es fühlt sich so an, als würden die Gedanken von alleine kommen, und da gebe ich dir recht, das ist bei mir genauso. Und jemand, der das so erlebt, wie du das schilderst, bekommt dadurch mehr Sicherheit, dass du schon richtig gut auf dem Weg bist, dass es nicht sein muss, dass da irgendwas dauerhaft verschwinden muss, dass das auch in der Tradition nicht so gemeint ist, könnte hilfreich sein. Deswegen differenziere ich da, wenn mir die Frage gestellt wird.
Danke dir.
Gerne. Ja, unsere Zeit für heute geht zu Ende. Es wäre vielleicht noch Zeit für eine kurze Frage. Wenn nicht, dann können wir einfach noch 1-2 Minuten ruhen gemeinsam. Und unser eigenes Sein genießen.
Kospar hat gerade noch was geschrieben.
Ja, gerne. Kospar schreibt, ja, ich bin der Handelnde, der spazieren geht, aber die Gedanken, die zum Spaziergang geführt haben, kommen ja aus dem Nichts, oder? Ja, keine Ahnung, woher sie kommen. Sie kommen auf und sie tauchen einfach auf. Wir können sagen, das ist das Nichts. Ne? Damit kann ich gut leben. Die tauchen einfach ungefragt auf, oder? Und hier ist etwas, was ich Aufmerksamkeit als Aufmerksamkeit bezeichne, was den Gedanken Aufmerksamkeit schenken kann oder sagen kann, oh ihr lieben Gedanken, ihr dürft zwar da sein, aber ich bin gerade beschäftigt mit mir selbst, ich ruhe im Sein und aber ihr dürft weiter da sein und die Angst auch und die Traurigkeit auch, ihr dürft alle da sein, aber meine Hauptaufmerksamkeit ruht in diesem Sein und als dieses Bewusstsein und als dieses Licht, was da anfängt zu strahlen, wenn ich dort ruhe. Ihr dürft alle, da muss ich mich mit der ganzen Welt nicht anlegen, sondern sie taucht ja sowieso ungefragt auf. Kriege tauchen auf. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber was werden wir machen? Ja. Dann schreibt Kaspar, aha, damit hast du meine Frage, die sich mit Isabellas Frage überschnitten hat, auch beantwortet. Du hast mir sehr geholfen, Kevin. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank für die kostbaren Fragen, Kaspar, und alle miteinander. Ich habe es wirklich sehr genossen mit euch. Bald.